Damit begrüße ich dann alle zum Top 5, der jetzt wieder öffentlich ist, unserer 19. Fahrausschusssitzung Finanzberichterstattung. Und das ist der Peer zu IFRS 15, der Request for Information, genau genommen, den wir bekommen haben und den wir dann auch bis in den Oktober hinein kommentieren und betexten wollen. Ich hatte ja gestern schon im Update, oder da warst du nicht dabei, kurz auf die geplanten Veranstaltungen hingewiesen. Also, dass wir zum einen das Anwenderforum wieder aufleben lassen und zumindest erstmal einen Termin im September angesetzt haben, um in dem Kreis mal so die War Stories der letzten 5 Jahre einzusammeln, so es denn welche gibt. Und dann eben auch Richtung Ende der Kommentierungsfrist in der ersten Oktoberhälfte eine ÖD machen wollen, zusammen mit dem IASB und auch EFRAG zu dem ja dann wahrscheinlich schon vorliegenden Meinungsbild von unserer Seite und um unsere Stakeholder da noch mal abzuholen. Ja, und ansonsten geht es jetzt im Prinzip erstmal darum, so ein bisschen Fahrt aufzunehmen für das Thema. Wie gesagt, wir haben ja dann noch mindestens die Befassung, also wir haben im September und Oktober dann noch Zeit, plus eben den ganzen Input aus den eben genannten Veranstaltungen, die wir verwerten können. Aber da es ja ein recht umfangreicher Standard ist, mit einer relativ breiten Wirkung, wie alle erfahren haben, damals, als er eingeführt wurde, haben wir gesagt, wir sollen natürlich jetzt schon uns mit dem Peer anfangen zu beschäftigen. Und deswegen freut es mich auch, dass Olga sich heute die Zeit genommen hat, all dieweil sie eigentlich schon im Urlaub ist diese Woche und jetzt hier nochmal eine Stunde mit ihrer Anwesenheit zu beglücken. Herzlich willkommen. Und Olga, damit würde ich auch direkt an dich übergeben.
Ja, vielen Dank, Sven, und guten Morgen in die Runde. Da wir heute ja nie so viel Zeit haben und im Grunde genommen auch noch eine halbe Stunde weniger, wäre das Ziel heute, dass Sie gemeinsam tatsächlich die aus den 11 Themen oder 11 Fragen die Themen identifizieren, womit wir uns in den nächsten 2 Sitzungen und auch schwerpunktmäßig im Anwenderforum und in der ÖD beschäftigen sollten. Also das heißt, heute ist nicht das Ziel, tief in jedes Thema einzusteigen, sondern eher wirklich die Themen zu markieren sozusagen und vielleicht ein paar Stichworte mir zu geben für in Vorbereitung auf die nächste Sitzung. Ich würde ganz gerne das Dokument teilen. Genau, das ist die Sitzungsunterlage, die Sie bekommen haben. Ich werde auch nicht sehr viel erzählen, weil das haben Sie ja gelesen. Die 11 Abschnitte werden als 11 Fragen mit jeweiligen Unterfragen im Request for Information präsentiert. Oder würde ich vorschlagen, dass wir auch mit dem ersten Abschnitt auch anfangen? Da fragt der IASB nach der Gesamtbeurteilung des IFRS 15. Und zu fast jeder Frage wird ja ein bisschen zum Hintergrund was gesagt und ein paar Beobachtungen, was der IASB gesammelt hat im Rahmen der ersten Phasen des Peers. Und die stimmt teilweise auch mit Ihren Beobachtungen oder Ihren Rückmeldungen, die Sie im Oktober und Dezember geäußert haben, auch überein. Also insofern kommen wir einfach gleich zu Frage 1, zur Gesamtbeurteilung und wie schätzen Sie das ein, ob IFRS 15 das Ziel erreicht hat, grundsätzlich gut funktioniert? Haben Sie eigentlich auch dazu schon sich geäußert? Genau, und ob wir das auch hier. Auch hier ist die Frage noch bezüglich Implementierungsaufwand und Kosten. Die scheinen sich zu variieren zwischen den Unternehmen. Ja, wie ist Ihre Einschätzung hierzu? Ja. Die 3 Unterfragen zu der Frage 1. Ich habe leider nur einen Bildschirm und deswegen sehe ich, wenn die Rückmeldungen nicht, vielleicht würde ich Sie bitten, einfach zu reden, ohne sich zu melden, bitte.
Hat sich auch noch niemand gemeldet. Doch, jetzt hat sich Jens Berger gemeldet.
Breaking the Ice, wie es immer so schön heißt, ja. Also ich glaube, auch wenn sich vielleicht bei vielen Unternehmen nicht die tatsächliche Umsatzzahl geändert hat, signifikant, wobei das muss man sehr branchen. Abhängig sich ansehen. Es gibt schon Branchen, wo sich dann doch das Revenue Recognition Pattern geändert hat. War die Übung nicht ganz umsonst, weil tatsächlich, glaube ich, einige doch ein deutlich besseres Verständnis darüber erlangt haben, wie denn ihre Revenue-Streams funktionieren und auch, dass jetzt auf eine konzeptionellere Grundlage gestellt wurde. Das Fünf-Schritt-Modell ist ja, wir hatten auch mal eine Anmerkung kürzlich, dass man gesagt hat, das kann man auch sehr gut lehren. Ich weiß nicht, ob das der Haupttreiber sein sollte, aber wenn ich etwas gut didaktisch vermitteln kann, dann scheint es ja auch in Sachen Understandability zu funktionieren. Wir haben natürlich durchaus praktische Herausforderungen, also gerade in den etwas, ich sag mal, weniger handfesten Bereichen. Licensing zum Beispiel ist, glaube ich, ein Thema. Stefan hat die Hand gehoben, da sieht man es dann schon so im pharmazeutischen Bereich, auch Ort-Licensing und ähnliche Themen. Aber es funktioniert, glaube ich, in Summe ganz gut. Wir kriegen häufiger den Kommentar, die Kosten waren sehr hoch, ohne greifbare Evidenz. A, muss man, glaube ich, einfach davon ausgehen, dass ein Sunk Cost, ich glaube auch, dass der Standard nicht substanziell überarbeitet werden muss. Und ich fand das Vorgehen auch von der Standardstruktur, zumindest mal im Groben ganz gut, das ist die Frage B sozusagen, der Frage oder die Unterfrage B, da eins. Bei C muss man einfach sagen, zumindest sind die Kosten mal relativ hoch, was die Erzeugung der Angaben angeht, vor allem. Und dann natürlich auch neue Analyse von neuen Transaktionen, wobei man da immer ein bisschen balanciert oder ausgleichend dazu sagen muss, natürlich sind häufig auch die Transaktionen oder die neuen Geschäftsmodelle entsprechend komplex. Und dann ist natürlich auch absehbar, dass dann die Analyse dahinter komplex ist. Also manche Verträge haben ja dann doch signifikanten Umfang. So, jetzt hoffe ich, habe ich genug das Eis gebrochen.
Ja, ich schließe gerne an und würde den positiven Grundtenor eigentlich stützen wollen. Also insgesamt würde ich auch sehen, sollte man jetzt keine fundamentalen architektonischen Änderungen an dem Standard vornehmen. Wir hatten das auch mal im Kreis von Pharma Peers besprochen mit EFRAG und auch selbst da, obwohl in der Tat da ja diese Lizenztransaktionen schon eine gewisse Bedeutung spielen, war der Grundtenor eigentlich recht positiv, muss man sagen. Es gibt sicherlich sehr ermessensbehaftete Bereiche, aber die gab es vorher auch schon, Lizenzierung, Principal Agent, und wir werden ja noch zu den einzelnen Punkten kommen. Aber das liegt jetzt mutmaßlich weniger an dem Standard, sondern einfach an den Lebenssachverhalten, die halt sehr unterschiedlich sind. Und da wird das Maß der Vergleichbarkeit dann auch an gewisse natürliche Grenzen stoßen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es schon in Ordnung, was wie der IFRS 15 da aufgesetzt ist. Jens, du hattest die Anhangangaben angesprochen. In der Tat war das am Ende wahrscheinlich der Hauptkostentreiber bei vielen Unternehmen. Ob da jetzt der Mehrwert so gigantisch ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Wahrscheinlich dieser Split by Nature of Revenue ist durchaus vielleicht ganz interessant hier und da, sofern der vorher noch nicht offengelegt wurde. Aber gerade wenn es dann um solche Themen geht wie Verspiegelung von Contract Assets, Contract Liabilities und so weiter, das sind natürlich dann sehr aufwendige Angaben in der Erhebung. Aber zurück zum Grundtenor, ich glaube insgesamt muss man sagen, es scheint zu funktionieren. Die Unternehmen haben ihre Praktiken dazu entwickelt, gefunden. Und es hat sicherlich auch dazu geführt, dass mehr Aufmerksamkeit auf dem ganzen Thema ist. Und der ES 18, glaube ich, gab es jetzt tendenziell eher weniger Anfragen zur Umsatzrealisierung. Und IFRS 15 hat das Ganze sicherlich nochmal stimuliert auch. Ja. Marco.
Genau, also ich habe zu dem Laufenden auch, würde ich genauso einschätzen. Also wo ich schon eine andere Sicht habe, ist bei dem letzten Bullet vor der Frage 1, ob die Implementierungskosten im Prinzip die Vorteile rechtfertigen oder andersrum. Das sehe ich ehrlicherweise nicht so, weil das war ein Riesenprojekt, ein Riesenaufwand, wenn man sagen muss, für das, was eigentlich hinterher an Änderung rausgekommen ist, war das aus meiner Sicht unverhältnismäßig. Ja, das mag jetzt dann auch zwischen Unternehmen unterschiedlich sein und zwischen Branchen unterschiedlich sein, aber Das sind so Projekte, Umsatzlegung, die gehen in die Kapillare jedes Unternehmens. Ja, das sind nicht irgendwie dann nur Teilbereiche. Und wenn man dann im Prinzip sagt, das sind Riesenprojekte und am Ende ist aber der Impact letztlich dessen, was ich in den Financial Statements sehe oder was ich vielleicht auch an Zusatzdisclosure gebe, überschaubar, dann würde ich das nicht teilen, dass ich sage, dass der Implementierungsaufwand durch die Vorteile gerechtfertigt ist. Ja, das ist jetzt auch Water under the Bridge, weil es vorbei und laufend funktioniert es auch, aber das würde ich schon mal mitgeben, weil es eben auch für andere Standardsetzungsprojekte, glaube ich, schon ein Thema ist, dass man sich auch immer irgendwie angucken muss, wie viel nimmt man in die Hand quasi an Effort dann für die Unternehmen und kommt hinterher wirklich eine materiell andere Abbildung und Aussage raus.
Aber vielleicht war mein Statement da nicht ganz klar.
Nee, das war nicht auf dich, Stefan. Das war eher so der letzte Bullet Point vor dieser Frage 1, weil das da so ist. Ja, also
die Beobachtung des ESB, ne?
Ja, genau.
Ja. Ich würde das genauso sehen wie du, Marco. Ja, absolut. Das ist ein Riesenprojekt und am Ende war der Impact sehr, sehr überschaubar. In vielen Branchen, natürlich Telcos und so weiter, da sieht es natürlich anders aus mit Multiple Element Arrangements, aber ansonsten war es ja dann doch relativ überschaubar vom Erstanwendungseffekt.
Keine weiteren Rückmeldungen hierzu? Dann gehen wir weiter. Identifizierung von Leistungsverpflichtungen in einem Vertrag. So, und bei bestimmten Vereinbarungen hat der ESB festgestellt, so waren die ersten Rückmeldungen, ist diese Identifizierung eben herausfordernd. Bei insbesondere Lizenzvereinbarungen haben Sie schon angesprochen, Vertragsänderungen, Principal Agent haben Sie auch schon angesprochen. Wie ist hierzu Ihre Einschätzung? Ja, bitte?
Auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Branche ist, in der mein Unternehmen tätig ist, aber ich glaube, Software-as-a-Service-Arrangements, die können ja so komplex sein, dass das in der Tat wohl eine Herausforderung ist. War sicherlich vor IFRS 15 wahrscheinlich genauso, aber das ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel an der Stelle. Bei Lizenzvereinbarungen, klar, auch da ist es nicht immer klar, ob die einzelnen Komponenten distinkt sind oder nicht. Und da gibt es mit Sicherheit auch gewisse Diversity in Practice, würde ich jetzt mal stark vermuten.
Dann mache ich mal weiter, bevor es die Frau, oder Marco, warst du vor mir?
Ja, ich habe nicht gesehen, wer zuerst war.
Mach, Jens. Ich mach auch schnell. Also das Thema, Stefan, wie du, ich glaube einfach, diese Software-as-a-Service, überhaupt diese eher cloud-basierten Anwendungen, ich glaube, das ist etwas, wo man vielleicht auch noch, weiß jetzt nicht, ob das Application Guided sein muss oder Educational Material, aber als IFRS 15 entwickelt wurde, waren diese Modelle auch noch nicht so ausgeprägt. Wenn ich das auch richtig verstehe aus dieser Branche, ist das auch noch, dass sich diese Geschäftsmodelle und die Vertragsgestaltung auch noch stark entwickeln in den verschiedenen Konstellationen. Also ich glaube, da muss man zumindest ein Auge drauf haben. Das Thema D im Spotlight, hier die Prinzipalagenten-Thematik, das ist häufig ja auch ein Thema, das eigentlich vollkommen vorgelagert vor dem Fünf-Stufen-Modell in IFRS 15 läuft und ist ja auch übergreifend. Ich glaube, der Punkt kommt dann auch noch sicherlich, aber ich halte das für extrem wichtig, auch hier wieder hinzuweisen, das ist ja auch so ein Cross-Cutting-Issue-Thema. Wir haben da Schnittpunkte mit 16, Schnittpunkte mit 10, Schnittpunkte mit 9. Aber bei Principal Agent muss man sagen, da merkt man auch, das kann man gar nicht in dem Standard lösen, weil wir haben hier Ankerpunkte im Standard, aber teilweise ergeben sich die Prinzipalagentenprobleme sozusagen vor die Klammer gezogen, vor dem Fünf-Stufen-Modell. Und das ist nicht ganz, da muss man den ISB, glaube ich, nochmal durchaus darauf hinweisen, dass er irgendwie einen Bezugsrahmen braucht, weil sonst gibt es immer individuelle Lösungen. Teilweise nimmt man Rückbezug auch in anderen Standards auf IFRS 15, teilweise nicht. Ich glaube einfach diese Betonung innerhalb von IFRS 15, auch die Betonung nochmal, dass die Indikatoren, die da drin stehen, nicht abschließend sind, sondern eigentlich nur Ausprägung des Kontrollkonzepts und man sich daran langhandeln soll. Das ist das Prinzip. Ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal wichtig, weil wir kommen ja eigentlich immer wieder an dem Problem dabei. Nicht nur in IFRS 15, da natürlich auch, aber eben auch, weil man auch häufig Arrangements hat, wo es auch in Richtung Working Capital Entlastung und Ähnliches geht. Von daher ist das ein durchaus wichtiger Punkt, der eben nicht nur IFRS 15 gelöst werden muss, sondern eben auch übergreifend.
Genau, dann mache ich mal weiter. Also ich glaube, zu den Software-as-a-Service-Themen wäre das, glaube ich, in der Tat mitunter anspruchsvoll. Ich weiß aber nicht, ob das am Standard liegt oder einfach, weil natürlich die Geschäftsmodelle, Jens, wie du sagst, oder Stefan, ja, die sich entwickeln und im Detail halt dann doch unterschiedlich sind. Für mich ist das aber ein gutes Beispiel. Ja. Vielleicht kommt es auch später noch, wo man aber auch aufpassen sollte, ob man jetzt hier ISB-seitig irgendwie was anpackt oder ändert, weil da ist Konvergenz ein ganz hohes Gut. Ja, was man da nicht machen sollte, ist Dinge zu adressieren, die dann bei US GAAP nicht nachgezogen werden, weil im Prinzip diese konvergente Standardlandschaft, die wir da jetzt weitestgehend eigentlich haben, gerade bei diesen Software-Themen im Quervergleich wirklich extrem wichtig ist. Ja, also man sollte, ich glaube, sich überlegen, ob man da irgendwie da wirklich rangeht oder ob man das einfach sagt, da gibt es Grundprinzipien und eigentlich muss man sagen, mit den Grundprinzipien kann man dann die individuellen Software-as-a-Service-Lösungen auch einwerten und abbilden. Also ich glaube, das funktioniert. Und eher ein bisschen aufpassen, dass man mit Änderungen nicht die Konvergenz beschädigt, sozusagen.
Gut, dann gehen wir weiter. Bestimmung des Transaktionspreises. Hier hat der ESB insbesondere beobachtet, dass es Unsicherheiten bestehen bei der Bilanzierung von an den Kunden zu zahlenden Gegenleistungen. Vor allen Dingen, wie man diese zu erfassen, das Unternehmen das zu erfassen hat, ob als Aufwand oder als Reduktion der Umsatzerlöse. Zwei Fälle. Wie
ist ja? Bei dir, wo gerade die Hütte abgerissen wird, oder wo ist das?
Naja, ich bin in einem Café und jetzt kam gerade eine Schar an Kindern rein.
Alles klar.
Ups. Ist hierzu aus Ihrer Sicht alles klar im Standard?
Ich glaube, es gab dazu ja eine IFRS-IC-Eingabe im Airline-Kontext, wenn ich mich recht erinnere, die da sehr kontrovers diskutiert wurde. Die Regelvermutung ist ja meistens, wenn man an den Kunden was zahlt, dass man in der Sales Deduction, also in der Umsatzminderung, endet. Also im Zweifel kommt es auf den Einzelfall an, wie so oft, würde ich sagen. Ja, aber ob es jetzt ein flächendeckendes Problem wäre, wäre mir nicht bekannt. Aber da haben sicherlich die Kollegen aus den WP-Gesellschaften einen deutlich breiteren Einblick.
Jens.
Da muss wohl ich. Wie du schon sagst, Stefan, es kommt stark auf den Einzelfall an. Also ich glaube nicht, dass wir ein flächendeckendes Problem haben. Was wir natürlich schon sehen, das sind hier bei variablen Vergütungskomponenten der Revenue oder der Variable Conservation Constraint. Da kann man jetzt eine feinsinnige Diskussion führen. Das ist dem ISB ja bewusst gewesen, dass er sich da ans konservative Spektrum hinstellt. Das wusste er. Wo das aber dazu führt, dass häufig dann also die Day-One-Decision gemacht wird und dann, glaube ich, ich weiß nicht, wie intensiv dann immer in der Folge in allen Branchen sozusagen nachvollzogen wird, wann die Threshold erfüllt ist, man dann den Revenue irgendwo zwischenlegt oder ob man sich nicht einfach sozusagen dann darauf zurückzieht, sagen, also wenn ich es nicht in Tag 1 mache, sondern die Constraint anwende, dann mache ich es am Tag X, nämlich wenn das Ganze abgewickelt ist. Ich glaube, da zwischendrin feinsinnig das zu machen, auch aus dem gefühlten Konservatismus dahinter, aus der gefühlten Vorsicht heraus, machen, glaube ich, in manchen Bereichen wird das einfach nicht so kontinuierlich gemacht auf einem Spektrum, sondern entweder in T0 oder in TX.
Rüdiger.
Also kann ich nur voll unterstreichen. Also Jens, gerade was du angesprochen hast mit dem Constraining, das würde ich absolut, das ist auch unsere Beobachtung in der Praxis, das wird am Tag 0 gemacht und dann wird es, wenn es gezahlt wird, vereinnahmt. Und dazwischen, in dem Continuum dazwischen gibt es eigentlich wenig nichts. Und ansonsten flächendeckendes Problem würde ich auch nicht sagen, ist es nicht. In Einzelfällen mag das ein besonderes Thema sein, auch gerade mal mit negativen Umsatzerlösen. Das mag dann schon mal vorkommen, aber kein flächendeckendes Problem.
Okay, gut, dann gehen wir weiter. Bestimmung des Zeitpunkts und der Umsatzrealisierung. So, hier gibt auch der ESB zu, nach seiner Beobachtung haben sich Bilanzierungspraktiken entwickelt im Laufe der Zeit, aber doch in einigen Branchen, Softwareentwicklung, Glücksspielbereich, Baugewerbe, da scheinen doch Herausforderungen bestehen. Insbesondere wird dieses Kriterium in Paragraphen 35c teilweise als schwer interpretierbar beurteilt, bietet EFS 15 ausreichende Basisgrundlage. Hierzu, Herr Berger.
Also ich glaube, ja, 35c war und ist vielleicht eine Herausforderung, weil er auch sehr, sehr viele, ich sag mal wirklich, ja, Geschäftsmodelle und auch rechtliche Aspekte eine Rolle spielen. Aber ich glaube, da hat sich die Praxis auch eingeruckelt. Und das steht, glaube ich, auch im Spot, also wir haben es ja eingeblendet, ja, muss ich mal drauf gucken. Also das hat sich eingeruckt, weil das natürlich auch schon in IAS 18 eine Fragestellung war, aber jetzt so konkret beurteilt worden ist, also im Anlagenbau, der Marco kann da sicherlich was dazu sagen, war am Anfang viele Fragen und wie man das sozusagen beurteilen soll, der Beurteilungsrahmen auch und welche Faktoren da eine Rolle spielen. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir da auch in einem Status quo, wo man einigermaßen weiterkommt. Das Einzige, wo wir jetzt doch öfter mal Themen sehen, ist tatsächlich wieder mal Software. Aber das ist häufig auch, da kommen auch juristische Aspekte dazu, ja, wie das, wem, was, wann, wo gehört. Das ist dann eben auch wieder eine Einzelfallentscheidung. Bei Glücksspiel kann ich jetzt wenig dazu sagen, glücklicherweise. Baugewerbe ist auch eine Thematik, wobei ich da auch mal sage, das ist häufig auch mit dem Leistungsrecht, das dahinter steht, in der jeweiligen Jurisdiktion eine Frage. Und ich glaube, dann muss man sich auch dem Thema sehr, ja, jurisdiktionsspezifisch nähern. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Petitum sein soll hier, dass man hier was Großes ändern sollte.
Also ich würde es auch bestätigen, das war bei der Implementierung ein Thema, ja, das hat sich dann angeguckt, aber das hat sich eingeruckelt.
Okay, das nächste Thema haben Sie schon mehrfach angesprochen, Principal-Agent-Beziehung. Also insbesondere im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, wenn Dienstleistungen angeboten ist, scheint schwer zu beurteilen, wann die Kontrolle vorliegt.
Auch dazu gab es ja jüngst eine Eingabe beim IFRS-IC. Also es betrifft jetzt die Branche, in der ich tätig bin, auch weniger, aber die Auswirkungen sind natürlich dann heftig, je nachdem, welchen Abzweig man nimmt. Und ich glaube, kritisch, oder was heißt kritisch, aber diskutabel sind dann immer Situationen, wo vielleicht von diesen drei Indikatoren anderthalb erfüllt sind und anderthalb nicht, ne? Und dann, je nachdem, welchen Abzweig man nimmt, hat es halt dann eine relativ heftige Auswirkungen. Da wäre wahrscheinlich dann Transparenz einfach die angezeigte Lösung, dass man diese Judgments entsprechend offenlegt. Aber sicherlich sehr ermessensbehafteter Bereich, ja.
Herr Berger.
Ja, also vielleicht um das von die Aussage von Stefan nicht zu unterstreichen. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, diese Indikatoren hängen ja fast schon ein bisschen im luftleeren Raum da. Wir haben das schon hier als 18 zugegebenermaßen. Da haben wir noch das Ausfallrisiko rausgenommen aus der Gleichung. Also die fehlt, das ist ja der Indikator, der sozusagen nicht übernommen wurde. Das Problem ist in der Tat, wenn das nicht ganz eindeutig ist. Man hat viele Situationen, wo das ganz eindeutig Prinzipal oder Agent ist. Aber gerade wenn es nicht so ganz eindeutig ist, merkt man in der Praxis, weil auch die Konsequenz dahinter, Stefan, wie du beschrieben hast, ja doch zahlenmäßig durchaus signifikant sein kann, ob ich da so eine Vermittlungsprovision zeige oder eben Gross Revenue oder gegen Cost of Sales, doch signifikant ist, gerade wenn das zum Beispiel eine Hauptsteuerungsgröße, die Umsatzerlöse sind oder eine gewisse Visibilität hat, was es ja doch häufig hat, ist das ein Thema, das komplex ist innerhalb von IFRS 15, dann wie gesagt dann auch außerhalb von IFRS 15, wenn ich die Schnittstellenthemen mit anderen Standards habe, wo diese Diskussion aufkommt. Und ich glaube, da das wäre was, da muss man halt ein bisschen aufpassen, nach was man fragt natürlich, aber ich glaube, das wäre, wenn da die Anwendungsleitlinien etwas klarer wären, ja, und auch die Verankerung zum Kontrollprinzip, das hatte ich vorhin schon gebracht, noch mal klarer unterstreichen würden. Weil so stehen die Indikatoren luftleer da und in der IFRIC-Entscheidung selbst da wird ja noch nicht mal konkludent gesagt, was rauskommt, sondern es werden Indikatoren hingeschrieben. Ja, und wie die zu werten sind, zu gewichten sind, vielleicht will man das auch gar nicht sagen, weil es dann doch wieder eine holistische Entscheidung ist. Aber ich glaube, diese Verankerung an einem Prinzip, das dahinter steht, nämlich das Beherrschungsprinzip, das wäre, glaube ich, hilfreich auch für die Beurteilung.
Herr Bödecker.
Ja, ich würde das auch unterstreichen, denn die Fälle, die man dann in der Praxis sieht, die sind ja dann doch schwierig einzuwerten bei der Frage, hat man Kontrolle darüber? Das heißt, in der Praxis ist so meine Wahrnehmung, dass man sich sehr schnell auf die Indikatoren stürzt, die dann häufig keine eindeutigen Antworten geben, sondern irgendwie in between sind. Und dann steht man halt da und dann wird halt Judgment ausgeübt in extremsten, also in extremer Weise. Das kann bei dem einen dann so aussehen, bei dem anderen dann so aussehen, je nachdem, welche Indikatoren man halt für schwerwiegend hält. Und ich denke, da könnte man deutlich mehr noch Guidance geben. Und insbesondere das, Jens, was du gesagt hast, auch Verbindung zwischen den Indikatoren und dem Kontrollkonzept, finde ich, ist auch nicht immer so ganz schlüssig. Da fragt man sich schon an einer oder anderen Stelle, was der einzelne Indikator dann mit dem Kontrollkonzept zu tun hat. Also da die Verbindung könnte man, denke ich, deutlich schlüssiger machen. Und ja, Dienstleistungen sind natürlich die schwierigen Fälle, weil da ist die Kontrolle natürlich insbesondere, wenn es nicht physisch wird, deutlich schwieriger festzustellen.
Gut, weiter geht's mit Lizenzerteilung. Hier scheinen auch einige Stakeholder Bedenken oder ja gesagt haben, dass einige Vorschriften zur Erlöserfassung wohl bei Lizenzen unklar sind oder inkonsistent angewendet werden. Zum Beispiel, wenn der Vertrag sich auf eine Lizenzierung bezieht, aber im Grunde einem Verkauf von geistigem Eigentum oder eine Dienstleistungserbringung ähnlich ist. Wenn in der Vereinbarung festgelegt wird, dass oder sowohl eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Gütern oder Dienstleistungen als auch eine Lizenz, wenn die Verträge das enthalten. Ferner wäre unklar, wie Umsatzerlöse bei Lizenzveränderungen zu erfassen sind. Und hier wird verwiesen auch auf die Änderungen, die der FSB vorgenommen hat an Topic 606. Stimmen Sie diesen Bedenken zu? Haben Sie andere Bedenken?
Ja? Ein Thema, was da ja immer auch mal wieder diskutiert wurde, ist sozusagen der Scope der Sales and Usage-Based Royalty Exemption, ob der sich auch jetzt beispielsweise im Pharma-Kontext auf Meilensteinzahlungen erstreckt, die umsatzbasiert zu leisten sind. Das sind dann so Detailfragen, wo Unternehmen sich einfach verschiedene Policies gegeben haben. Ansonsten ist es halt oft sehr ermessensbehaftet, wenn jetzt neben der Lizenzgewährung auch noch gewisse Dienstleistungen oder weitere Leistungen erfolgen, ob man da dann wirklich separate Leistungsversprechen hat oder nicht. Und ich würde sagen, dass man auch da Unterschiede in der Praxis sehen wird, aber das liegt am Ende einfach an der Komplexität dieser Vertragskonstrukte, auch ähnlich wie bei Software as a Service. Ich weiß nicht, den wird man wahrscheinlich nur schwer her an der Stelle.
So ähnlich wie Stefan, wie ich glaube, dass diese Vertragswerke sind ja dann durchaus mal ein bisschen länger und teilweise auch ein bisschen unterschiedlich getrieben, weil sie auch Ergebnis eines bilateralen Verhandlungsprozesses sind. Um auch gewisse Geschäftszwecke oder Ziele zu erfüllen. Ich glaube, die kann man nicht Herr werden, beziehungsweise da wird immer ein signifikanter Grad an Judgment dahinter liegen. Das ist natürlich dann eine Frage der Transparenz auch, dass den Leuten klar ist, was da gemacht wurde bei den umfangreicheren Verträgen. Ich glaube, am Ende des Tages muss man noch mal sehen, ja, wie passt das auch mit dem Royalty Constraint und Ähnliches, ja, der dahinter steht. Wie weit man den, ob man den nicht vielleicht sogar ausdehnen muss auf bestimmte Konstrukte. Aber vor allem wäre es, glaube ich, wichtig, in dieser Phase auch für den ISB Beispiele einzusammeln und zu sagen, gibt es da Handlungsbedarf, wo man denkt, da werden die Regeln komplett falsch ausgelegt. Und das müsste das durch Illustrative Examples unterstrichen werden. Aber ich sehe es auch nicht. Ich glaube, meines Erachtens muss man auch dem nicht Herr werden, denn der Beurteilungsrahmen ist schon gegeben. Gibt es, wenn es Randthemen gibt, die jetzt im RFI aufkommen, wo man sagt, da kommt Unsinn raus, ja, oder da wird vielleicht auch Schindluder getrieben, Das sehe ich nicht, aber ansonsten bewegt man sich eigentlich im üblichen Ermessensrahmen und im Zweifel muss man das über Anhangangaben auch lösen. Und die sind ja auch A, erforderlich und B, werden auch nach meiner Beobachtung gemacht. Manchmal könnte ein Satz oder zwei mehr auch helfen. Aber ich glaube, das ist auch ein Gebiet, wo man jetzt höchstens nochmal sehen muss, gibt es irgendwelche Randgebiete. Ja, ich hatte den Royalty Constraint mal erwähnt, aber wo man vielleicht auch durch Illustrative Examples noch unterstützt, gerade der Educational Material, aber das sehe ich jetzt auch wiederum nicht als absolute Priorität.
Vielleicht noch ein Thema in dem Kontext. Es gab ja auch eine IFSEC-Diskussion zu Spielerrechten, die Ausweisthematik sozusagen. Wo hat man denn solche Lizenzierungseinnahmen auszuweisen als Teil der Umsatzerlöse oder als Teil, ich sag mal, der sonstigen betrieblichen Erträge? Das knüpft dann wieder an die Frage an, wo weist man das Ganze in der Bilanz aus? Sicherlich ein spannendes Thema in dem Kontext, das jetzt mit IFRS 15 nur so indirekt zu tun. Aber wahrscheinlich auch ein Bereich, in dem eine gewisse Diversity zu beobachten ist nach wie vor. Ja.
Gut, dann kommen wir zu den Anhangangaben. Sie haben auch heute schon erwähnt, die Anhangangaben waren insbesondere aufwendig in der Erhebung. Und so waren auch einige Bedenken, dass die Kosten für die Erfüllung der einigen Anhangangaben eben möglicherweise den Nutzen der Informationen übersteigen, dass die Angabenvorschriften wohl nicht hinreichend spezifisch sind und deswegen manche geforderte Angaben weggelassen werden. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Gibt es drei Fragen zu der Überfrage 7? Bitte, Herr Berger.
Ja, also zur Frage A oder Unterfrage A, das ist jetzt natürlich für uns immer schwierig. Ja, ich glaube, was man so hört, gerade was so den Revenue-Split angeht, das ist, glaube ich, schon von den Usern gutiert werden, dass sie sozusagen die Treiber, auch die Margentreiber und Ähnliches identifizieren können. Und was sind die Revenue-Treiber des Unternehmens? Bei B, ich weiß jetzt nicht, was Stefan, also diese Reconciliation, die Spiegel für die Contract Assets und Liabilities, die können dann schon mal herausfordernd sein, weil das auch eine Sache ist, die sozusagen nicht natürlich irgendwo sitzt im System, ja. Das ist ja am Ende des Tages ein Konstrukt, weil man es böse Zungen möchten überhaupt, das ist ein Abgrenzungsposten, ja. Aber die gibt es ja nun mal nicht mehr, also muss man das Contract Assets und Liabilities nennen. Da muss man nochmal, ich glaube, das ist eben eine Aufgabe für die SBA, nochmal den Austausch mit den Usern zu suchen. Und zwar nicht im Sinne von, wollt ihr diese Angaben, sondern welchen konkreten Nutzen zieht ihr aus diesen Angaben? Ich kann mir zwar natürlich Situationen vorstellen, wo auch diese Contracts, Assets und Liabilities eine Rolle spielen, aber ob die dann in Spiegeln niedergelegt werden müssen, das ist dann vielleicht nochmal eine nachgelagerte Frage. Zur Qualität der Angaben, da müsste man wahrscheinlich mal die ESMA fragen, wie die das so sieht, wobei die wahrscheinlich auch eher sagen wird, grundsätzlich kann es immer besser sein. Wir sehen aber schon gerade die auch entweder umfassend unterschiedliche Erlösströme haben, also zum Beispiel diversifizierte Geschäftsmodelle oder eben gebündelte Verträge haben, dass da die Angaben schon in Ordnung sind. Und da man kann sich immer drüber streiten, könnte es mehr sein, ja. Wie gesagt, das kommt dann wahrscheinlich darauf an, wen man fragt. Ja, wenn ich jetzt Stefan und Marco frage, dann werden die sagen, lieber nicht mehr. Wenn ich jetzt einen User frage, sagt er natürlich immer gerne. Und die ESMA sagt, nee, die Angaben reichen schon, sie sollten bloß besser sein. Ja. Das um jetzt nicht allzu sarkastisch wirken zu wollen.
Ja, vielleicht daran anknüpfend, der Standard fordert ja im Prinzip jetzt nicht streng genommen so eine Verspiegelung, aber er sagt irgendwie, man muss die wesentlichen Veränderungen dieser Contract Balances offenlegen und dann muss man sie natürlich irgendwie erheben im System und das ist dann immer recht aufwendig, gerade wenn es um diese Cumulative Catch-Ups geht, die da offengelegt werden sollen. Also ich sag mal so Änderungen in Einschätzungen, die dann zu einer kumulativen Nachholung oder Reduktion von Umsatzerlösen führen. Das im System automatisiert einzusammeln, ist natürlich relativ aufwendig dann und hat sicherlich die Implementierungskosten auch betrieben. Ob der Aussagegehalt dann so massiv ist, sei dahingestellt. Ja. Wo man, glaube ich, auch eine gewisse Diversity sieht, ist in Bezug auf diese Angabe zu den unerfüllten Leistungsverpflichtungen, also dem Order Backlog. Glaube, da gibt es ja auch eine Vereinfachungsmöglichkeit, die auch gerne genutzt wird. Ja, sicherlich auch ein aufwendiges Thema.
Weitere Rückmeldungen?
Ja, ich würde sagen, insgesamt, wenn man einen Strich drunter macht, ruft keiner jetzt nach mehr Disclosures. Ich glaube, mit dem, da, auch da hat man sich jetzt irgendwie Prozesse gegeben und die Dinge irgendwie gegriffen und kommt damit zurecht. Also so würde ich das jetzt mal beschreiben. Ja. Ich würde jetzt mal die These, dass man im Prinzip Angabevorschriften weglässt, weil sie nicht hinreichend spezifisch sind, das würde ich mal hinterfragen. Ich glaube, wenn man die weglässt, dann ist es aus Wesentlichkeitsgründen, ja, weil man sagt, das ist im Gesamtkontext keine wesentliche Information. Aber ansonsten, glaube ich, kommt man damit zurecht.
Okay, Übergangsvorschriften. Hier hat der SB keine Beobachtungen gemacht oder zumindest steht es nicht im Dokument. Beide Methoden stehen zur Auswahl. Wie ist es gelaufen? Hier ist die Frage.
Das ist ja jetzt ein Stück weit Accounting History eigentlich an der Stelle und ändert sowieso eigentlich für die allermeisten nichts mehr. Von daher, ich glaube, es war gut, dass der Modified Retrospective Approach angeboten wurde. Wenn ich mich recht erinnere, wurde er auch sehr, sehr zahlreich genutzt. Aber, also ich weiß jetzt nicht, ob wir da umfangreich kommentieren müssten dazu. Das ist ja Historie am Ende.
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist halt der Comment, es ist gut, wenn man dann im Prinzip, sage ich mal, so modifizierte Optionen hat. Ja, also nicht einfach sagt, ich muss, also das ist jetzt EFS 15 unspezifisch vielleicht, einfach das kann man ja auch positiv herausheben, ja, dass es da im Prinzip so eine Option gab.
Vielleicht in die ähnliche Richtung der Kommentar wieder wie Marco. Ich glaube, das zeigt auch, dass User damit umgehen können, wenn man solche modifizierten Übergänge macht. Und nicht sagen, also häufig wird ja angeführt, die User brauchen halt dieses Vergleichsjahr auch full, ja, retrospective für ihre Trendanalysen. Aber wir haben das jetzt auch in der Diskussion zu Supplier Finance Arrangements gesehen, wo die auch gesagt haben, also uns ist lieber, wenn die Regeln kommen, ja, als dass wir bauen unseren Trend sozusagen ab dann auf, als dass wir sagen, wir verzögern das Ganze irgendwie oder haben da auch vielleicht qualitativ nicht so hochwertige Transitions, als dass wir jetzt darauf unbedingt bestehen würden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nach vorne gerichtet. Deswegen ist die Frage vielleicht jetzt in dem Kontext, weil Stefan hat recht, das ist jetzt halt durch, ja, relevant, aber für die zukünftige Standardentwicklung könnte man zumindest einen kleinen Kommentar in die Richtung spendieren, dass man ja häufig durch diese modifizierten Vorgänge die Kosten signifikant reduzieren kann, zumindest im Vergleich zur vollen retrospektiven Anwendung. Und trotzdem die Analysten deswegen nicht unbedingt deutlich schlechter gestellt werden an der Stelle. Ich glaube, das wäre da in der Richtung ein Kommentar, weil bei allen großen Standards haben wir die Herausforderung, mit der ESB startet immer mit Full Retrospective. Dann kommt dann irgendwann ein Punkt festgestellt, wenn wir Full Retrospective machen, heißt das entweder wir verschieben den ersten Anwendungszeitpunkt. Ja, die nächste Frage haben wir dann bei Primary Financial Statements. Da wird die ähnliche Frage kommen. Was mache ich eigentlich erst am Lebenszeitpunkt versus vollständige Vergleichsperiode inklusive Zwischenperioden? Da kommen wir an das gleiche Thema vorbei. Deswegen finde ich es auch nicht schlecht, wenn wir diese Anmerkung machen würden.
Gut, okay. Anwendung EFS mit den anderen Bilanzierungsstandards, EFS-Standards. Und hier sind zu einigen Standards hat der SB seine Beobachtungen aufgeführt in dem Dokument. Zu EFS 3, Unternehmenszusammenschlüsse, geht es darum, dass da unterschiedliche Bewertungsgrundsätze in den beiden Standards vorgeschrieben sind. Der FASB hat ja seit Topic 805 Business Combinations im Oktober 2021 geändert. Und somit ist es jetzt ein Unterschied zu der Vorgehensweise nach EFS. Das hatten Sie, glaube ich, auch in einer der Sitzungen schon mal angesprochen oder jemand von Ihnen. Ich gehe mal ganz kurz zu der Frage. Ich glaube, die Frage, die ist standardformuliert. Genau. Ob das klar ist und die Zusammenwirkung mit anderen Standards klar sind. Und wenn nicht, welche Vorschläge, was schlagen wir vor? Ich gehe mal wieder jetzt deswegen zurück. Das ist die Frage zu jeder von dieser Hebel.
Ja, genau. Also zu den Business Combinations, das ist dieser Deferred Revenue Haircut. Das hatten wir auch mal hochgebracht. Also das wäre, glaube ich, aus einer Preparer-Perspektive einfach ein wichtiger Punkt, weil das natürlich immer zusammentrifft. Ja, also gerade bei Softwareunternehmen, die halt dann auch oft in den USA sitzen, Wettbewerber da sitzen, die da einfach eine andere Abbildung haben in der Business Combination, als es dann ihr IFRS-Bilanzierer hat und es dann schon einen Impact hat sozusagen auf die Umsatzlegung nach der Akquisition. Also da eine das wäre aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt, das bei der Gelegenheit zu adressieren, weil es vermutlich sonst halt kaum mehr Gelegenheiten gibt, das irgendwie zeitnah mit unterzubringen, ehrlicherweise.
Ärger?
Mal weiter, also den Punkt unterstreichend, also dieser Revenue Haircut, Deferred Revenue Haircut, Revenue Write-Down, was wie auch immer man es bezeichnen möchte, der ist natürlich da irgendwie ein Fremdkörper, weil man den auch nicht so gut erklären kann. Am Ende des Tages kommt er daher, dass ich diesen Abgrenzungsposten am Ende Fair Value bewerte. In dem Rahmen der PPA, jetzt weiß ich auch gar nicht, habe jetzt keine Ahnenforschung betrieben, ob das eine ganz bewusste Entscheidung des IASB damals war, aber der FASB hat sich ja da wahrscheinlich auch durch sanften Druck bekehren lassen, hat es ja bewusst rausgenommen und der IASB sollte sich das tatsächlich schon mal kritisch ansehen, ob man das nicht auch hier umsetzen sollte, zumal der Punkt kommt ja noch mit Convergence. Also auch wenn das jetzt kein Primat sein soll, die Convergence, ich finde gerade bei einem Standard, der mal converged entwickelt wurde und der auch letztendlich so ein wichtiges Thema wie Revenue betrifft, wo man auch eben letztendlich in der Peer Group Vergleiche macht, auch mit US-Unternehmen, da sollte man, wenn eben nichts widerspricht, versuchen, Konvergenz auch zu erhalten, soweit möglich. Ich meine, es gibt jetzt schon sowohl in der Auslegung als auch in den teilweise eben jetzt in den konkreten Vorschriften leichte Unterschiede, aber dort, wo das notwendig ist, sollte man die Konvergenz erhalten und sollte auch den ISB auffordern, mit dem FASB dann im Austausch zu bleiben. Also auch wenn wir kein klassisches Memorandum of Understanding für Convergence mehr haben, sollte man schon gucken, dass man diese Kernthemen zusammenhält.
Genau, und vielleicht ergänze ich da noch, und es gibt ja im IFRS 3 auch andere Bereiche, wo man im Prinzip jetzt nicht auf eine Pure Fair Value Betrachtung abstellt, sondern auf die einschlägige Bilanzierung in den Standards. Ja, und im Prinzip wäre das jetzt auch im IFRS-Umfeld meines Erachtens keine neue konzeptionelle Ausnahme, sondern glaube ich, trägt einfach dann der spezifischen, dem Fact-Pattern halt bei einem Softwareunternehmen Rechnung. Ja. Das kriegt man schon unter.
So, im Zusammenhang mit dem EFS 9 Finanzinstrumenten erscheint es manchmal unklar zu sein, ob die Anforderungen von EFS 15 oder EFS 9 anzuwenden sind, insbesondere bei Wertminderung bzw. Preisnachlass. Wie soll man die Vertragsänderung behandeln, Reduzierung Umsatzerlöse, Wertminderung gemäß EFS 9? Und für bestimmte Verbindlichkeitstypen bestehen ja Vorschriften EFS 15, aber einige Stakeholder wiesen darauf hin, dass wohl Unsicherheiten bestehen, welche Vorschriften für die Bilanzierung von anderen Verbindlichkeiten anzuwenden sind.
Also ich mache mal an den Rest sozusagen von diesen Cross-Cutting-Issues. Also ich glaube, es gibt diese Cross-Cutting-Issues. Ich glaube, der IASB muss auch ran. Wie gesagt, ich glaube, wir hatten ja alle umfänglichst unsere Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass das Thema Corporate Wrapper nicht adressiert wurde im Rahmen des IFRS 10 Peers. Ich finde, wir sollten auch noch mal durchaus das nochmal auch hier hervorheben, auch wenn der ISB das gerne in die nächste Agenda-Konsultation schieben würde, aber die ist nun mal nicht morgen, sondern erst, ich glaube, wieder wann, in 2, 3 Jahren. Der zweite Punkt, der hier angesprochen wird, ist Leasingverhältnisse. Da kommt man ja in Richtung Sale and Leaseback wieder. Das ist natürlich auch geschuldet dem Modell, die man sich oder das man in IFRS 16 vor allem gewählt hat. Was mir nicht ganz klar war, ehrlich gesagt, das ist so Preisnachlass versus Wertminderung. Soll das darauf abzielen, dass man sagt, ich passe meinen Kaufpreis an, weil ich eh nicht erwarte, den vollen Kaufpreis zu bekommen, weil der Wert, also die Partei es gar nicht zahlen kann. So ganz klar war mir das nicht. Ist jetzt aber meines Erachtens nicht der typischste Fall und weiß auch nicht, vielleicht mag das ein Stück Geschäftsmodell oder auch Jurisdiktion ein Thema sein, wo man davon ausgeht, dass der nicht zahlt und dann gebe ich ihm aber eine Erlösminderung, dass er nicht in Default geht oder sowas. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber es ist nicht das gängigste Thema, sagen wir es mal so.
Also ich würde das Thema mit dem Corporate Wrapper auch nochmal unterstreichen wollen, dass wir das hier auch wirklich erwähnen, denn das ist einfach ein riesiges Problem in der Praxis. Das ist jetzt auch kein Einzelfall und denke ich, kann man nicht oft genug erwähnen. Vielleicht erbarmt sich das Wort hier irgendwann mal.
Gut, gibt es dazu zu diesem Punkt noch, zu der Frage 9, Zusammenwirkung mit anderen EFSen, Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir weiter. Konvergenz, das haben Sie ja eigentlich auch schon angesprochen, beziehungsweise Herr Ebel hat das ausgeführt. Haben andere Fachausschussmitglieder dazu noch Meinungen? Herr Berger, Sie haben ja auch jetzt schon gesagt, der Standard war dann mal zusammen entwickelt worden mit dem FSB. Ja, bitte.
Ja, ich finde das auch sinnvoll und unter zwei Aspekten. Also einerseits unter dem Aspekt der Konvergenz, aber auch, dass das, was ergänzt worden ist, ja durchaus Sinn gemacht hat. Und ist ja auch Klärungsbedarf im IFRS 15 dazu.
Dann eine Auffangfrage, sonstige Themen. Haben Sie noch solche sonstige Themen, wo grundlegende Unklarheiten oder Zweifel bestehen? So, wenn nicht, dann sehe ich gerade, schaue ich auf die Zeit. Wir haben noch 8 Minuten. Also wir würden dann die Themen, die Sie angesprochen haben, noch mal, wenn wir die Gelegenheit haben, im September darüber ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Wir werden im September, wie gesagt, auch noch eine Sitzung des Anwenderforums sein, dann haben und werden diese Themen nochmal evaluieren. Deswegen würde ich jetzt sagen, für jetzt würde ich ganz gerne diesen Top schließen und die paar Minuten, die uns verbleiben, noch für die Mindestbesteuerung nutzen.